Live in Mixtapes.
Was passiert, wenn man die Sympathy for the Devil wörtlich nimmt und zum Extrem treibt? Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit dem Phänomen Black Metal. Wir sitzen da jetzt zu dritt, eher ungemütlich im finstern norwegischen Wald. Wir haben unsere Gesichter mit Corpse Paint bemalt, damit wir sehr ghoulisch, gespenstisch und eher tot ausschauen. Unsere Klamotten haben wir tagelang in der Erde vergraben, dass die so richtig nach Moder stinken. Und zwischendurch nehmen wir einen guten Schnupf aus der Tüte, wo wir totes Kleintier liegen haben, damit wir so ein bisschen fortkommen. Alles sehr gemütlich. Øystein Aarseth starb am 10. August 1993, ermordet von seinem ehemaligen Bandkollegen Christian Vikernes. In Summe hatte er 23 Wunden, 2 im Bereich des Kopfs, 5 im Nacken und 16 im Rücken. Was war passiert?
Interne Bandquerelen, ich kenne sowas.
Typisch.
Ja.
Die Band Mayhem gab es 10 Jahre. 1984 wurde die Band vom Gitarristen Øystein Aarseth gegründet. Und eine Besonderheit von diesem Black Metal Szene ist, man gibt sich sehr gerne Künstlernamen. Und aus dem Grund wurde aus den Øystein Aarseth der Euronymous. Sein Mitgründer war der Bassist Jørn Stubberud, der nannte sich Necro Butcher. Wichtig ist, man muss böse sein. Man ist Satanist. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Also die Sympathie für den Teufel, die ist so wirklich immanent.
Ich dachte ja immer, also begonnen hat es bei mir, dass mir Leute erzählt haben, bei Metallica-Konzerten sind alle urfreundlich. Glaube ich auch.
Ja.
Und so hat sich bei mir irgendwie der Gedanke verfestigt, je wilder man sich gibt, desto lieber ist man eigentlich ganz tief drinnen.
Aber im Prinzip ja.
Ich glaube aber, deine Geschichte wird das widerlegen.
Die wird das widerlegen.
Aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
Genau. 1994 erschien das Album De Mysteris Dom Satanas von der Band Mayhem. Die Ironie in der Geschichte ist zu dem Zeitpunkt, dass das die Platte erschienen ist, war eigentlich der Gitarrist schon tot und sein Gegner war im Gefängnis. Zurück zu Mayhem. Mayhem hat unter anderem aus jede Menge Coversongs in ihr Repertoire aufgenommen. Ja, da gibt es auch ein Video, wo sie bei einem Bandwettbewerb mitmachen. Total lieb und lustig. Ja, da stehen so Jugendliche und wüten sie aber. Und sie covern den Song, der Namensgeber für das ganze Genre ist, nämlich der Song Black Metal von der Metalband Venom. Und ich würde mal vorschlagen, den holen wir jetzt einmal ganz kurz zum Einstieg ein, damit wir so grob wissen, wohin die Reise geht. Die Band Venom hatte 3 Alben Anfang der 80er Jahre. War irgendwo so eine Band, auf die sich Punks, Metalheads einigen haben können. Ja. Und die Burschen haben sehr lustig ausgeschaut. Die sind in hautengen Spandex aufgetreten. Ja. Der eine blonde Gitarrist, Bassist, man verzeih mir, hat sogar so einen super Schnauzer gehabt und so weiter und so fort. Jedoch, die Burschen rund um Mayhem haben die Ironie darin nicht gesehen oder sie wollten die Ironie darin nicht sehen und sie haben das relativ ernst genommen.
Also Venom waren sozusagen, das war eine Show.
Na, Venom war eine Metal-Band, die halt gerne mit diesen typischen Metal-Geschehs, der Teufel.
Aber die haben sich so sozusagen böse verkleidet.
Also nein, gar nicht verkleidet. Man kann jetzt die Bilder googeln, ja, wie Venom ausgeschaut haben. Das waren eigentlich durchschnittliche Metal-Typen und wie gesagt, die sind halt so in Spandex-Overalls umgerannt. Also nicht wie Leder, wie andere Metal-Bands, sondern waren halt eher so ein bisschen auf Spandex. Und haben halt für die damalige Zeit ein bisschen an rabiateren Heavy-Metal gespielt. Nicht sehr kunstvoll. Das war der Grund, warum die Punks da auch ganz gern hingekommen sind. Ich sage jetzt einmal vergleichbar vielleicht auch so Richtung Motorhead. Eher dreckig, nicht sehr kunstvoll. Und Venom war halt eher auch
räudig.
Räudig. Räudig ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Genau. Es entstand einfach rund um die Burschen von Mayhem irgendwo das Bedürfnis, hier wirklich auch ganz eine extreme Musik zu machen. Nicht? Man ist jung, man will halt sagen, wir können das noch schneller, wir können das noch wieder. Und es kam halt auch noch was dazu, was vielleicht ein externer Faktor ist. Norwegen ist ja durchaus ein sozialdemokratisch regiertes Land, durchaus hat die Kirche da eine Wichtigkeit. Das heißt nicht, dass die Leute jetzt alle gläubig sind, aber wie halt bei uns, man lässt sich taufen, man heiratet halt und so weiter und so fort. Und es ging halt da auch darum, dass die Burschen da eigentlich sich bewusst dagegen gestellt haben, die bewusst sich für den Satanismus entschieden haben, weil das ist der Gegenspieler. Ja, das ist
was vielleicht, glaube ich, auch daran liegt, ich meine, Norwegen hat ja an sich so auf den ersten Blick keine Probleme. Jeder wird in Norwegen durchkommen, weil die haben ja diese ganzen Ölfelder und daher den Staatsfonds und niemand muss sich materielle Sorgen machen in Norwegen. Das wird auch dort kaum politische Spannungen geben. Also wenn man sich daher auflehnen will gegen was auch immer, dann muss es vielleicht, damit es merkbar wird, muss es eine ganz extreme Auflehnung sein und dann gehört zum Teufel. Ne?
Genau. '87 veröffentlicht die Band eine erste EP namens Death Crush, wo sie schon auch relativ dahinrocken, aber noch weit von dem entfernt sind, was noch kommen sollte. 1988 gab es wiederum eine Veränderung im Gefüge, also der Euronymous und der Nick Robatscher sind nach wie vor mit an Bord. Es kam ein neuer Drummer, der Jan Axel Blomberg, der nannte sich dann Hellhammer. Dann kam eine entscheidende Person, ein junger Mann aus Schweden, Per Yngve Ohlin, genannt Pelle. Der Pelle hat in einer Thrash-Metal-Band namens Morbid gespielt, hat da mittelprächtigen Erfolg gehabt und man muss auch wissen, in dieser Metal-Szene gibt es eine total aktive Fanszene. Man hat Demokassetten ausgetauscht, kopiert und speziell in dieser extremen Metal-Szene war da ein sehr lebendiger Untergrund. Es gab ein Fansein, das namens Slayer. Wie das halt so ist, du kaufst halt so ein Fansein, lässt da durch, Kritiken und dann hast du halt eigentlich damals relativ einfach ein bisschen eine Briefkuvertnummer, die Adresse reingeschrieben, ein bisschen Geld rein, hast halt das der Band geschickt und nach ein paar Wochen hast du die Kassetten gehabt, hast angekocht und es war eine große interaktive Szene. Und auch dieser Pelle hat gehört, da gibt es eine Band Mayhem, die taugt mir. Die finde ich total krass, was die machen. Und dann passierte etwas Hochinteressantes. Eines Tages kommt ein Tütchen, ein Paket aus Schweden. Und das Backerl wird aufgemacht, da ist eine Kassette drin. Es stinkt elendig. Es ist einfach grauslich. Und der haut das Backerl weg. Ja, und sagt, was ist denn das? Ekelhaft. Ja. Und nichtsdestotrotz, da war Kassetten drin. Man hat dann gesagt, aha, naja, könnte man sich auch huchen. Aha, interessant, interessant. Und gleichzeitig schaut man, was stinkt denn in dem Backerl? Und der Pelle hat seinen Spaß gemacht, hat ein Kreuz selber gebastelt und hat eine tote Maus oder eine tote Ratte da drauf geschraubt und hat gesagt, schön Gruß, ich bin's, der Pelle, ja, ich würde gerne bei euch singen.
Also das war sozusagen, die Maus war der Jesus?
Quasi, ja, das war halt auch sehr nett. Statt Jesus, da haben wir da so eine Maus oder eine Ratte kreuzigen und die schickt man mit, ja, weil macht einen Eindruck. Hat es auch, ja. Man war absolut, ja, von den seinen Vokalleistungen begeistert, und jetzt darf man sich das jetzt nicht so vorstellen wie bei Manowar oder so, dass da so ein Heldentenor rumdröhlt, sondern da geht es eher um ganz andere Qualitäten. Das war so richtig schier.
Come on! Join us! Pure fucking Armageddon!
Pelle kam nach Norwegen und sein Künstlername war schlicht und ergreifend Dead. Jetzt muss man aber was wissen, was irgendwie ein tragischer Hintergrund für diesen Dead war. Ja. Der Dead war besessen vom Tod, und ich glaube, dass der wirklich psychische Probleme gehabt hat, dass der Minimum depressiv war, wissen wir, und er dürfte durchaus ein dramatisches Erlebnis gehabt haben. Der wurde, als er 10 Jahre alt war, von Schulkollegen aufs Übelste verprügelt. Wirklich so schlimm, dass ihm eigentlich auch die Milz gerissen ist. Und er hatte da eigentlich eine Nahtoderfahrung. Und da hat er halt immer beschrieben, also er war dann so in einer anderen Welt, und da gab es so farbliche Sphären, und das Endergebnis von dem Ganzen war, dass er eigentlich überzeugt war, dass er tot ist. Und da gibt es dann einen Fachausdruck, und wenn ich mir das richtig notiert habe, heißt das Cotta-Syndrom.
Also ab dem Moment hat er glaubt, er ist tot. Ja, ja. Alles, was jetzt passiert,
also
ist
es tot. Gibt Leute mit einer psychischen Störung, die glauben, dass sie eigentlich tot sind. Oder dass Teile ihres Körpers bereits verwesen innerlich. Das ist eine psychische Störung, und das muss ganz elend eigentlich sein. Und es wird vermutet werden, ja, aufgrund der, das war ein Briefeschreiber und seine Texten und den ganzen, dass der eben wirklich an diesem Syndrom gelitten hat. Jetzt muss man aber wissen, jetzt ist der eigentlich mit nichts aus einem Koffer, und der Koffer hatte anscheinend nicht viel Inhalt, von seinem Land Schweden, fern der Heimat, nach Norwegen gekommen. Und diese Burschen, der Aronimus und der Nikrobatscher und der Hellhammer, waren ja jetzt auch nicht wirklich Leute, die Geld gehabt haben. Die waren ja auch eher junge Menschen mit viel Ambition, wenig Kapital, und haben dann beschlossen, wir machen halt jetzt wirklich, wir versuchen das Ganze extrem zu machen. Eine Spezialität von dem Dead war, dass er bei Bühnenauftritten sich das Gesicht geschminkt hat. Also weißes Gesicht, seine Augen hat er meistens mit so ganz schwarzen Farben angemalt, dass er halt so eher wie eine Leiche ausschaut. Es war wirklich sein Versuch, tot auszusehen. Also das war eher so ein inneres Bedürfnis, da hier irgendwie auch optisch seinen Gefühlen anscheinend Ausdruck zu verleihen.
Please help me when as a child, I ran my tongue distraught. As a child, I killed my thoughts and barked with a bark in my spirit called. When I was a child, fears pushed me hard in my head, in my neck, in my chest, in my waist. I never loved. I'm scared.
Dad hat tatsächlich ja vor den Shows sein Bühnenoutfit im Garten vergraben, damit dieses Bühnenoutfit so richtig einen modrigen, dunklen Geruch aufnimmt. Er hat tatsächlich ja eine tote Krähe in ein Sackerl gegeben, darin hat er immer regelmäßig inhaliert, damit er so in den Mut kommt. Und dann gab es noch bizarre Dinge bei den Live-Shows. Also es ist bekannt, es gab mal zumindest eine Show, ja, da haben sie sich von einem Schlachter zwei Schwänzschädeln besorgt, haben die links und rechts auf die Bühne aufpflanzt, damit das Ganze noch mehr gespenstischer, unheimlicher, ghoulischer, toter, satanistischer, einfach böse ist. Ja. Es gibt anscheinend da eine Anekdote, die ist so für mich besonders schon lustig. Ein Fan hat dann eigentlich so ein bisschen was von dem Schwänzkopf gekostet, nur das Ding war ja schon voll vergammelt. Der hat dann die schwerste Lebensmittelvergiftung gehabt. Dann ist dann nicht gut gegangen.
Ja, aber das ist ja jetzt so en vogue, ne? Dieses Dry-Aged. Ne?
Ja, aber es ist das Dry-Aged, kriegt trotzdem noch einen Kuss vom Flammerl, damit er ja nichts eingehaut. Das war ja so Sushi-Dry-Aged. Ich glaube, das ist nicht lässig. Auch eine Geschichte, die den Dad betrifft, war die, also er hat beschlossen bei einem Auftritt, also er schneidet sich mit einem Messer, weil wir das Blut ins Publikum spritzen. Und der Nico Butcher hat anscheinend mit dem Dad durchaus eine sehr vernünftige Beziehung gehabt. Der Hieronymus war ein manipulativer Scheißkerl in meinen Augen. Ja. Und der Nico Butcher hat einem ein Messer gegeben und er hat gesagt, das war aber total stumpf, also da kann er nichts anrichten. Und der Dad steht halt auf der Bühne und merkt halt, da geht nichts. Daraufhin nahm er eine Flasche, hat die zerschlagen und hat sie mit der Flasche aufgeritzt. Dann spritzte das Blut aber so arg, dass er halbwegs verblüht war. Ja. Die Fans waren begeistert, der Hieronymus war begeistert, aber wenn wir ehrlich sind, gesund ist was anderes. Ja. Das war halt einfach ein Versuch zum sagen, Schatz, wir sind die ärgste Band. Wir wollen euch alle nicht. Das hat ja alles nur Pose. Also wer zu unseren Konzerten kommt, das muss Hardcore sein, der muss true sein, der muss wirklich würdig sein, uns zu sehen. Man lehnte dann auch den Death Metal eigentlich ab, weil der ist zu technisch, das ist auch zu kommerzig. Ja. Also es ging eigentlich darum, dass man sagt, wir sind Mayhem und wir sind die ärgste Band, ja, und nur die wirklich wahrhaften, Auserwählten sind würdig, uns zu hören. Und so ging das mal rein, ja, so 90, 91 herum.
Und waren die dann letztlich schon irgendwie erfolgreich, oder?
Jein.
Oder?
Erfolgreich nicht, im kommerziellen Sinne waren sie definitiv nicht. Ja. Sie haben sicherlich eine Gefolge gehabt, aber das war innerhalb einer Underground-Szene wirklich ein ganz spezielles Eckerl.
Aber in der Szene
ja,
eine große Nummer.
Ja, aber wenn wir ehrlich sind, was ist eine große Nummer
in einer sehr
Mikroszene? Ja. Und es ging dann so weit, dass man beschlossen hat, auch aus praktischen Gründen, wenn man Platz braucht hat zum Proben, ist der Hieronymus, der Nico Butcher und der Dad in ein Haus gezogen, in der Nähe von Oslo. Jetzt ist es aber so, dass der Hieronymus und der Dad miteinander nicht unbedingt ideal ausgekommen sind. Also der Dad war ein schwer depressiver Mensch, wirklich schwer depressiv, der oft wirklich nur im Bett gelegen ist und gesagt hat, ich will mich umbringen. Und der Hieronymus hat quasi gemeint, ja, da, schau, ich leg da was hin, kannst du machen, lässig, lässig. April 91 zu Ostern passierte etwas, was wahrscheinlich passieren musste. Das heißt, Dad war alleine in dem Haus. abgeschieden irgendwo, relativ im Nirgendwo. Alle anderen haben halt die Familien besucht. Nicht? Das ist aber ein Schwede. Der hat jetzt nicht so geschwind nach Hause fahren können. Geld hat er eigentlich auch gehabt, auch keins gehabt. Und am 8. April hat er sich das Leben genommen. Mit einer Schrotflinte. Gerüchten zufolge hat ihm Christian Wickernes die Munition geschenkt. Zum Herrn Wickernes kommen wir noch. Christian Varg Wickernes, damals nannte er sich noch Count Grishnak, nach einem Charakter aus der Herr der Ringe. Zu dem kommen wir noch. Also, es passierte Folgendes. Der Hieronymus kam zurück zu dem Haus, konnte nicht hinein, weil es gab nur einen Schlüssel, hat aber bemerkt, ah, da oben beim Tee dieses Fenster offen, nimmt sich eine Leiter, klettert oben auf das Fensterlein, sieht hinein, entdeckt dort den toten Dad. Der fand das eigentlich ziemlich lässig. Der hat sich das umgeschaut, hat gesagt, aha, aha. Der Dad hat einen Abschiedsbrief geschrieben mit einer makabren Schlussnote. Sorry for all the blood. Der Hieronymus hat reagiert, wie man halt ganz normal reagiert. Man fährt in das nächste Geschäft, holt sich eine Einwegkamera, arrangiert ein bisschen die Position vom Dad, damit es nicht so geschissen ausschaut, weil er braucht ja Fotos fürs nächste Plattencover von Mayhem.
Mhm, nächstes Albumcover.
Genau. Und jetzt kommen wir in das Bereich des Mythos. Angeblich hat er Stücke des Gehirns gegessen, aufgehoben, Stücke des Schädels aufgehoben und hat dann letztendlich aus den Schädelfragmenten Amulette gemacht und die ausgewählten Mitglieder haben dann ein Kettel gekriegt mit einem Stückel Totenschädel vom Dad.
So wie die Swiftie-Armbänder.
Absolut. Von dem her gesehen haben wir da jetzt vielleicht auch gemerkt, dass dieser Hieronymus auch nicht unbedingt so ein ganz sympathischer Charakter ist. Momentan der sympathischste ist mir persönlich der Necro Butcher, weil der Hieronymus ruft den Necro Butcher an und erzählt ihm relativ trocken, du, der Dad ist nach Hause gegangen, sagt der Necro Butcher. Wieso, ist er zurück nach Schweden? Nein, nein, der hat sich umgebracht. Haha. Dann hat der Necro Butcher nur erfahren, was er gemacht hat, der Hieronymus, und hat ihm daraufhin die Freundschaft gekündigt und hat beschlossen, ich bin nicht mehr in der Band. Das geht mir dann doch zu weit. Wir machen einen weiteren Sprung in den Sommer 1991. Jetzt hat der Hieronymus in Wirklichkeit nicht wirklich eine funktionierende Band, weil jetzt ist der Sänger weg, jetzt ist der Schlagzeuger weg. Der Hieronymus eröffnet den Plattenladen Helvete. Auf Deutsch heißt Helvete nichts anderes als Hölle. Der Plattenladen war eigentlich gedacht als Mittel zum Zweck, die geplante LP, den Mysteries Dom Satanas, zu finanzieren. Der Laden war in nicht unbedingt einer guten Gegend. Der Laden war relativ groß, also eigentlich größer, was er braucht hat, was die Miete betrifft. Hat er dann irgendwie so abgegrenzt, hat das Ganze innen alles sehr schwarz ausgemalt, weil es sollte ja auch wieder sehr abstoßend sein. Also das war jetzt nicht gedacht, dass man da einen Plattenladen macht, dass man Kundschaft reinzieht, sondern auch nur für Auserwählte, für Leute, die quasi seinen Geschmack teilen. Und das Problem war natürlich, dieser Plattenladen konnte nie irgendwie Gewinn machen. Das geht sich einfach nicht aus. Die Miete war zu hoch, ja, die Kundschaft vielleicht auch nicht unbedingt jetzt so diejenige, die da alles gebraucht hat. Angeblich haben Freunde von ihm ihm Platten geschenkt und vor allen Dingen wichtig war halt auch so Dekostücke wie Dolche. Im Schaufenster ist so ein Styropor-Grabstein gestanden, dann hat er irgendwie so eine Schaufensterpuppe halt auch drinnen gehabt. Und eigentlich war sein Plan, dass man so ein Schwarzsäckerlicht, damit ja keiner was sieht, und geheimnisvoll, grauslich, satanistisch, fürchterlich. Rund um diesen Plattenladen hat sich der sogenannte Black Circle gebildet. Und jetzt ist der Black Circle vielleicht auch etwas mehr Mythos, als es tatsächlich war. Letztendlich war der Black Circle einfach eine Runde von Gleichgesinnten. In der Retrospektive werden wahrscheinlich sehr viele norwegische Black-Metal-Musiker behaupten, sie waren auch in dem Black Circle. Andere sagen wieder, nein, um Gottes Willen, wir waren gerade eine Handvoll Leute. Auf jeden Fall war bei dem Black Circle dann irgendwann ein gewisser Christian Wickernis.
Warg.
Warg. Wobei zu dem Zeitpunkt war er noch nicht ganz der Warg. Er war der Christian Wickernis. Und der Christian hatte natürlich seinen Vornamen, geht gar nicht, Christian, christlich geht nicht. Ja. Also hat er dann irgendwann beschlossen, ich ändere meinen Namen auf Warg. Und Warg von Wolf und im Altdeutschen und so weiter gibt es ja auch den Ausdruck Warg. Und dieser Warg, dieser Ausdruck ist nicht unbedingt was positiv Behaftetes, von dem her gesehen. Christian Wickernes war eigentlich diese One-Man-Band namens Burzum. Jetzt passiert meiner Meinung nach Folgendes. Jetzt hast du auf der einen Seite den Euronymous, der da irgendwo sich als Anführer einer elitären Szene sieht. Gleichzeitig kommt der Christian Wickernes. Die zwei freunden sich an. Und der gute Herr Wickernes ist ein sehr eigenartiger Zeitgenosse. Ein junger Mann, ein intelligenter Mann, definitiv, das will ich ihm nicht absprechen. Aber jetzt passiert halt, dass sich innerhalb dieser Szene sich dieses gegenseitige Hochschaukeln, wer kann extremere Dinge tun als der andere, passiert. Was dann passiert, wird den Staat Norwegen ziemlich mal in die Knie zwingen. Weil es passieren jetzt Dinge, mit denen man eigentlich theoretisch nicht rechnen kann. Am 6.6. um 6 Uhr brannte 1992 die Fantoftkirche ab. Jetzt muss man etwas Besonderes über die Fantoftkirche wissen. Und zwar ist das eine Holzkirche. Diese Holzkirche ist optisch wirklich wunderschön. Und zwar ist die sehr, sehr, ich nenne das jetzt vorsichtig, sehr wikingerlastig. Das heißt, das hat Schindeln, die wie eine Drachenhaut ausschauen. Es sind auch Drachen. Ich würde die geneigten Hörer auffordern, Fantoftkirche zu googeln, denn diese Kirche wurde dann als Privatinitiative wieder neu aufgebaut. Und warum bloß der 6.6. um 6 Uhr morgens? Das Satanswerk. Am 1.8.1992 brannte die Kirche Refheim. Am 21.8. die Kapelle in Holmenkollen. Am 1.9. Ormøya, am 13.9. Skøyt und im Oktober dann die Haugetto-Kirche. Und das sind nur die prominentesten Kirchen. Und es gab seitens der Polizei am Anfang keinerlei Verdacht. Speziell bei der Fantoftkirche hat man eigentlich gedacht, gut, es kommt vor, dass diese alten Holzkirchen aus diversen Gründen abbrennen, sei es halt Blitzeinschlag, elektrischer Fehler irgendwo.
Ich muss auch sagen, in Norwegen gibt es ja viele Holzkirchen, oder das genau. War da eine Zeit lang Standard. Ich war mal in Norwegen, ja. Da haben wir einige solche Kirchen.
Also ich finde die wirklich optisch wunderschön. Also
ja, die sind alle sehr schön.
Ganz, ja. Ganz ehrlich sagen, egal in was für ein Land das ich bin, ich schaue mir durchaus gerne Kirchen an, aber eher aus architektonischen Gründen. Diese Kirchenbrände haben natürlich große Unruhe innerhalb der Bevölkerung von Norwegen verursacht. Und am 21. August 1992 passiert noch etwas Schrecklicheres. Ein weiteres Mitglied aus diesem sogenannten Black Circle ist auch noch der Snorre Ruck, genannt Blackthorn, und der Bård Eitun, genannt Faust. Der Künstler, unter Anführungszeichen Faust, beschließt, seine Mutter zu besuchen. dann geht er halt auf die Nacht fort, weil er sich auch ein Getränk zu sich nehmen möchte. Und in einem Pub wird er von einem Mann angesprochen. Und es ist ihm relativ klar, dass der Mann versucht, ihn auf einen sexuellen Kontakt einzuladen. An diesem besagten Tag im August, wie gesagt, geht er halt quasi nochmal fort. Er wird eben angesprochen von einem Mann, den Magne Andreassen, und hat halt sinngemäß ihn wissen lassen, schau, wollen wir nicht, wir zwei schöne Dinge miteinander tun. Und der hat dann spontan beschlossen, ja, gehen wir da in den Wald. Was aber der Herr Andreassen nicht wissen konnte, ist, der ist einfach mitgegangen, in der Absicht, ihn zu töten. Und jetzt muss man wissen, der hat halt einfach ein Messer immer mitgehabt, weil er hat gesagt, ja, ich lebe in Oslo, das ist normal, da hat man ein Messer erstellt. Ist so. Ich meine, man müsste mal die Mitbewohner in Oslo fragen, die werden wahrscheinlich sicher haben alle Messer mit, ganz normal. Es ging aber hier tatsächlich nur, dass der gesagt hat, ich habe keinen Grund, außer ich will wissen, wie das ist, wenn ich mich umbringe. Und das hat er sehr grimmig gemacht, weil er hat in Summe 37 Mal eingestochen. Dann ist er einfach zurück zur Mama, hat sie gewaschen, hat die Waschmaschine eingeschalten, hat sie niedergelegt und ist dann zurück nach Oslo, wie wenn nichts gewesen war. Natürlich musste er seinen Freunden, den Hieronymus und auch den Vikernes, erzählen, was er gemacht hat, weil wir sind jetzt in einer Spirale. Jetzt hat man gewusst, ja, der gute Herr Vikernes hat mal eine Kirche oder mehrere angezündet, ja. Der hat gesagt, schau, was ich gemacht habe, ich habe ihn abgestochen, nicht an dem Vikernes, wo er halt eben sagt, also wir sind Satanisten, wir brennen Kirchen ab, und ich weiß auch, wer den Mord begangen hat und so weiter und so fort. Daraufhin hat dann durchaus die Polizei beim Vikernes angeklopft, hat ihn mitgenommen. Ich glaube, was ich jetzt im Kopf hat, war er rund für 6 Wochen in Haft. Letztendlich kam er raus, weil man ihm nicht wirklich was nachweisen konnte. Jetzt wird es wieder leicht lustig. Im März 1993 erschien ein Artikel im englischen Kerrang Magazine über halt quasi, was ist da los in Norwegen. Gleichzeitig erschien von Burzum die EP Aschke, auf Deutsch Asche.
Burzum Name ist nur der
Warg. Ist nur der Warg. Mhm. Burzum ist quasi die One-Man-Band vom Warg. Was war am Cover dieser Platte? Die Ruinen der Fantjoftkirche. Die ersten 1000 Kopien haben, glaube ich, sogar Feuerzeug mit drinnen gehabt. Was der Herr Vikernes nicht bedacht hat, das waren auch Flyer drauf mit seiner Wohnadresse und so weiter. Er hat ein paar vielleicht Details etwas übersehen. Natürlich hat man ihm das sehr übel genommen innerhalb des Jahres. Wie kannst du denn, das geht nicht, ja, bist du wahnsinnig, du stößt dich da hin und so weiter. Nicht? Und da kam wieder diese Spirale. Nicht? Letztendlich war es dann so, dass die Freundschaft vom Hieronymus und dem Warg sehr an der Kippe war. Es gab ja auch ein Plattenlabel, das Like Silence Records, und der Hieronymus hat natürlich Burzum auf sein Label gehabt, und der Vikernes sagt, schau, ich habe ein Angebot, ich wechsle zu einem anderen Label und so weiter und so fort. Und irgendwann wurde das Ganze relativ feindselig. Und man muss jetzt Folgendes wissen, der Hieronymus hat sie natürlich immer als ultra böser stilisiert. Also ich bin der Chef der Szene, ich bin der böseste Motherfucker, den es überhaupt gibt. Und war eigentlich innerhalb der Szene bekannt, dass er halt, wenn es mit dem Beef hast, hat er immer gesagt, ich bring dich um. Keine Ahnung, das war normal. Und die Leute, die halt zum Teil am Kennen haben gesagt, du, das sagt er immer, das kannst du nicht ernst nehmen, das ist normal. Ja. Wenn der mit dir streitet, hast du sofort Todesdrohungen und... Der hat ja in einem Interview mal ausgegeben, nicht, wir sind Mayhem und wir sind im Krieg gegen alle, weil nur der Krieg, und also immer große Parolen und total extrem. Wahrscheinlich war er in Wirklichkeit eher relativ, ich weiß es nicht, aber vielleicht war er umgänglicher Mensch, ja, der halt einfach geglaubt hat, ich muss mich produzieren.
Warte, nochmal, weil die Namen verwechselt. Das war der das Foto gemacht hat vom Selbstmörder.
Genau. Also am 9. August, ja, erhielt Snorre Ruck, genannt Blackthorn, der gemeinsame Freund eigentlich vom Hieronymus und vom Vikernes war, ja, einen Anruf vom Hieronymus, und der Hieronymus war wütend und hat gesagt, ja, den Vikernes, ja, den muss ich heim dran, und der geht mir am Arsch und bla 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 bla, ja. Und der Black Thorn hat gewusst, ja, das ist der Hieronymus, der spinnt schon wieder, ja. Leider Gottes hat aber der Wickernes das mitgehört, das Gespräch. Und der Wickernes hat gesagt, das kann ich auch. Mit einem fatalen Unterschied, der sagt das nicht, der tut das auch. Das heißt, Wickernes geht zum Black Thorn und sagt, du und ich, wir fahren zum Hieronymus, ich muss mit dem was klären. Dann hat er sich einen vermeintlich perfiden Plan ausgedacht. Also es wurde dann beschlossen, einen Dritten ins Boot zu holen. Der ging quasi in die Videothek, ja, und hat sich einen Film ausborgt, damit man halt glaubt, der Wickernes ist derjenige, der sich diese Videokassetten ausborgt. Dann hätte er ja ein Alibi. Während der Wickernes und der Black Thorn den Hieronymus besuchen. Und
also der mal mit dem Videotheksausweis vom...
Quasi, ja. Er hat gesagt, schau, da, ich bin's, ja, was, ja, Video. Und jetzt muss man wissen, Bergen, Oslo ist ja nicht unbedingt um die Ecken. Also die fahren da schon etliche Stunden. Also ich glaube, dass die rund so 6 bis 8 Stunden, glaube ich, fährst du schon mit dem Auto. Also das ist jetzt nicht unbedingt um die Ecke. Ja. Und jetzt kamen sie in den frühen Morgenstunden des 10. August beim Hieronymus in der Wohnung an. Und der Wickernes klingelt, der Hieronymus steht halt ganz verwirrt auf und sagt, was ist, wer ist da? Ja, dann sagt er, ja, ich bin's, der Warg, ja. Wir müssen über einen Plattenvertrag reden. Der hat ihm halt versucht, sagt er, du komm, schau auf die Uhr, also nicht heute und was soll das und überhaupt. Na, bitte lass mich rein, wir müssen das jetzt klären, jetzt oder nie. Du, ich komme jetzt extra aus Bergen, wir müssen jetzt wegschicken, das geht so nicht. Ja. Und jetzt wird's spannend. Also, lange Rede, kurzer Sinn, der Hieronymus beschließt, den Wickernes in seine Wohnung zu lassen. Jetzt gibt es unterschiedliche Versionen und die vom Hieronymus werden wir nie erfahren. Es ging darum, dass halt eben der Wickernes gekommen ist. Er hat den Vertrag hat er aufgesetzt mit dem Datum und alles. Ja, und hat gesagt, schau, ich bin eigentlich offiziell wegen diesem Vertrag da. Und ich will jetzt, dass du das unterschreibst, dass das wieder alles bei mir ist, weil ich möchte ja zu einem anderen Label wechseln, etc. etc. Was gesichert ist, wir wissen, dass Wickernes ein Messer plötzlich in der Hand hatte und einmal, zweimal, dreimal, wir wissen es nicht genau, auf den Hieronymus eingestochen hat. Komischerweise hatte er 23 Stichwunden. Wickernes sagt, ja, aber nein, weil der hat eine Lampe umgeschmissen und die ist zersplittert, da ist er draufgefallen. Deshalb hat er so viele Wunden. Und ich musste mich verteidigen. Ich habe gewusst, der Hieronymus hat gesagt, er will mich narkotisieren, er will mich verschleppen in einen Keller, er will mich foltern, damit er einen Snuff-Movie machen kann. Also in Wirklichkeit war es eigentlich nur, meine Damen und Herren, ich habe mich ja nur verteidigt. Ich habe nur zugeschlagen, bevor er zuschlagen kann. Und was ich gemacht habe, war eigentlich Notwehr. Was für mich komisch ist, ja, also der Hieronymus hat es trotz dieser massiven Wunden geschafft, ins Stiegenhaus zu gehen, hat versucht, bei einem Nachbarn anzuklopfen, zu sagen, Hilfe, Hilfe, ja, da ist dann die Treppe hinuntergefallen und letztendlich seinen Wunden erlegen. Er war 25 Jahre alt. Wie wir schon festgestellt haben, er hatte 23 Stichwunden.
Oder halt Glassplitterwunden.
Du könntest den Warg, Quisling, Wickernes, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das jetzt momentan nennt, ja, gerne anschreiben, der wird das sicherlich deine Theorie von den Glasscherben bestätigen.
Der lebt ja noch.
Der lebt noch.
Der kam dann ins Gefängnis, glaube ich.
Ja, da kommen wir jetzt gleich hin. Ja. So, Wickernes, ab nach Hause. So.
Nach Bergen.
Nach Bergen. Die Polizei hat natürlich dann, also die Leiche wurde entdeckt, Polizei wurde gerufen, nicht? Die Polizei fand blutige Fingerabdrücke von Wickernes, der Vertrag war auch noch da. Somit fiel die Story mit, ich war eh daheim und habe Video geschaut, relativ bald in sich zusammen und 9 Tage nach dem Mord wurde er verhaftet. Wickernes wurde wegen Mord, Besitz illegaler Schusswaffen und Sprengstoff wie offiziell 3 Kirchenverbrennungen verurteilt und er erhielt die Maximalstrafe und diese Norwegen 21 Jahre. Mehr ist nicht drinnen.
Ja, ist ein liberales Land.
Genau, und ich glaube, was wir wissen, die Gefängnisbedingungen sind relativ human.
Ja, kannst du dich beschweren, wenn das Internet langsam geht, ne?
Ja. Apropos Fun Fact, ja, der Anders Breivik hat tatsächlich den Vikernes angeschrieben, weil so quasi der Breivik, du bist zerhört, ja, du bist zwar Vorreiter für unsere Sache und so weiter und so fort. Und angeblich hat der Vikernes gesagt, so quasi, du hast Norweger umgebracht, mit dir will nichts zu tun haben, weil wir Norweger sind Norweger. Der Herr Vikernes ist tatsächlich ein Astreiner Neo-Nazi oder vielleicht nicht einmal Neo, sondern richtig ein Astreiner Rassist, Nazi. Ich möchte über den gar nicht so viele Worte verlieren, mir ist der wirklich unsympathisch. Das Ende der Geschichte ist, er wurde nach 15 Jahren 2009 entlassen. Soweit ich weiß, ist er nach Frankreich, hat eine Frau, hat ein paar Kinder. Irgendwann hat ihn die französische Polizei verhaftet wegen illegalen Waffenbesitzes und so weiter, aber er ist auf freiem Fuß. Ja. Jetzt muss man noch ein anderer Funfact ist, also als die Polizei ihn verhaftet hat, ja, hatte der Vikernes, und wer hat das nicht, 150 Kilogramm Sprengstoff und 3000 Schuss Munition bei sich zu Hause. Ja. Interessanterweise war auch ein Album fertig, der zum Eingang war. Praktisch. Also ich glaube, er hat ziemlich gerechnet, da passiert eh nichts. Ja. Um die Sache mal weiter auszudehnen, Faust, das war derjenige, der den Mann einfach erstochen hat, um zu sehen, wie es ist, wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. Blackthorn Ruch, das war derjenige, wir erinnern uns, der mit dem Vikernes zum Hieronymus gefahren ist, hat 8 Jahre ausgefasst als Komplize. In der Zwischenzeit, zwischen all diesen schönen Dingen, ja, zwischen Juli 92 und Mai 94, wurde die Platte De Mysteris Dom Satanas aufgenommen. Eigentlich verdammt lang für eine Platte. Teile dieser Platte wurden in Bergens Konzerthalle aufgenommen, die heute eine wahnsinnig tolle Akustik hat. Die Platte erschien am 24. Mai 1994. Auf der Platte ist Mörder und Opfer zu hören. Hieronymus der Gitarrist, Vikernes der Bassist. Die Eltern von Hieronymus haben den Drummer, den Hellhammer, gebeten, dass bitte die Basslinien vom Vikernes neu eingespielt werden. Der Hellhammer hat gesagt, mach ich dir. Er hat es nicht gemacht, weil er der Meinung war, ich finde es ganz passend, dass der Mörder und das Opfer da auf der Platte drauf sind. Das Ende war, dass 1995 der Necrobutcher und der Hellhammer bei der Beerdigung von Hieronymus beschlossen haben, lass uns doch weitermachen. Die Band Mayhem gibt es in abgeänderter Form eigentlich bis heute. Und sie sind aufgenommen in die Rockheim Hall of Fame und haben norwegische Grammys gewonnen. Und ich würde sagen, zum Abschluss würden wir uns anhören den Song Freezing Moon. Der ist gut und das ist ein Text, den Ted noch geschrieben hat. Ted war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme tot. Das heißt Vocals Attila Cihar. Ich wünsche viel Vergnügen.
Moment, also der Text ist von dem, der sie umgebracht hat.
Ja.
Gitarre spielt
der Hieronymus aus Eystein Orset.
Der Bass. Der sich nicht selbst umgebracht hat, sondern vom
Varg. Der Varg spielt Bass. Schlagzeuger ist der Hellhammer.
Also Bass spielt der Mörder, Gitarre der Ermordete.
Ja.
Text und der Text ist vom Selbstmörder.
Was kann man sich als Black-Metal-Band mehr wünschen?